Bauerfein
und Kuttner.
Mahlzeit.
Mahlzeit, 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 Mahlzeit. Mein Gott, wie die Zeit verfliegt vor Weihnachten, oder? Jetzt ist schon wieder eine Woche um. Das gibt's so einfach gar nicht. Ich komme gar nicht hinterher. Wie kann es eigentlich wirklich jedes Jahr sein, dass es wie so ein Countdown zu Weihnachten gibt und alle irgendwie so schuften und sich abrackern und sich stressen, als würde danach kein neues Jahr mehr kommen. Jedes Jahr denke ich, der Irrsinn muss doch irgendwann vorbei sein, um dann jedes Jahr aufs Neue wieder festzustellen, nee, das gehört genauso zu den Traditionen wie Plätzchen backen. Krass, ne?
Ich glaube, dass auch genau das Hetzige daran wahrscheinlich inzwischen dazu gehört. Ich habe es mir jetzt dieses Jahr, läuft sehr gut für mich in der Vorweihnachtszeit. Die ist mir ja super wichtig, scheiß aufs Fest per se, sondern diese ganze Adventszeit ist so genau mein Ding. Und ich habe die letzten 2-3 Jahre das nicht gut hingekriegt, weil ich zu viel zu tun hatte oder weil entweder super dramatische Sachen passiert sind, die einem das Leben so ein bisschen zerschießen oder weil das Jahr so anstrengend war, dass die Zeit dann nicht mehr genossen werden konnte, sondern nur noch so ein, wie so ein Krankenhausaufenthalt war. Weißt du, einfach nur noch liegen und überleben und dann kriegst du den ganzen Weihnachtskram nicht mit. Für mich ist dieses Jahr richtig gut. Ich habe es irgendwie geschafft, all den Kack, und es war ein anstrengendes Jahr, irgendwie so abzuschließen, dass ich jetzt tatsächlich die doofen Weihnachtsfilme, über die wir letzte Woche gesprochen haben, hintereinander weglotzen kann. Ein, wie heißen denn diese kleinen Räucherkerzen, nach der nächsten abfeuere. Ich gebe es mir richtig und ich bin sogar wirklich entspannt für meine Verhältnisse. Es ist erstaunlich. Ich liebe es.
Weißt du, woran wir 2024 auch arbeiten könnten? Dass du wieder gesagt hast, und das möchte ich wirklich, das ist ja wieder Vorlage, dass es ein unfassbar anstrengendes und stressiges Jahr war. Wollen wir da mal dran arbeiten, dass du das 2024 nicht sagst?
Ich möchte sagen, das Problem ist, dass es 1,5 sehr anstrengende Jahre waren, sodass ich das tatsächlich im letzten Jahr auch sagen musste, weil es da schon so, sagen wir mal, ab letztes Jahr März, da fing es an, wirklich kacke zu sein und hörte 1,5 Jahre lang einfach nicht auf. Und dann ist es natürlich genau so, dass man sagt, oh, das letzte Jahr war scheiße, aber das funktioniert ja auch nur, wenn es dann aufhört, und it didn't. Aber das war jetzt auch ein krasses Jahr, ne? Mit Hauskauf und so, also losgelöst von alltäglicher Scheiße, die einem dauernd die Beine bricht, war das schon eine große Nummer, Katrin. Ich habe das, also nicht, dass ich es unterschätzt hätte.
Dass du auch meinen Namen nochmal sagst, was unterstreicht, ja, dass das wirklich ein Ding ist, Katrin. Nicht unterschätzen, ja, jetzt.
Jetzt
23.
Kein Spaß. Jetzt ist kein Platz für
jetzt
Spaß.
Jetzt wirklich mit Beine brechen
sage,
und so, ne, Katrin?
Dann wird zugehört. Katrin, du hast recht, das ist auch so typisch, ne? Das macht man in Streits übrigens auch oft. Habe ich neulich auch irgendwas Tolles drüber gelesen. So dieses, wenn jemand deinen Namen sagt, wenn ihr nur zu zweit seid und jemand dann doch den Namen sagt, dann ist immer Kacke am Dampfen. Es gibt selten einen guten Moment, wo man sagt, also außer vielleicht so, Katrin, du musst jetzt zuhören. Aber in Streit sagt man dauernd den Namen von gegenüber.
Und auch in Paarbeziehungen wechselt oft der Kosename über in den Geburtsnamen.
Exakt. Wobei nichts beschissener ist, das ist mir neulich passiert, das ist vielleicht zu intim, aber ich hau's trotzdem raus. Wenn Partner in einem Streit genau das umgehen wollen und dann den Kosenamen benutzen, was den so entwertet, wenn im Streit jemand Bärchen, nicht, dass jemand zu mir Bärchen sagt, aber das ist dann fast sarkastisch.
Gib's ruhig zu, auch letztes Mal drüber. Ruhig zu, Bärchen.
Ich bin kein Bärchentyp. Ich habe komische Namen, die keine echten Worte sind. Das sind teilweise nur so weirde Abkürzungen von, also all meine Kursnamen klingen merkwürdig.
Ich bleibe bei Bärchen.
Aber wenn mein Mann im Streit Bärchen zu mir sagt, was er schon mal gemacht hat, also nicht Bärchen, dann werde ich richtig sauer, weil dann denke ich so, nee, das ist hier auch nicht der Ort dafür. Das ist ja nicht kuschelig und kosig, irgendwie wird der dann falsch aufgeladen, findest du nicht?
Ja, ich finde das eh total krass, was das für eine Wirkung hat, den eigenen Namen nochmal zu hören von jemand anderem. Also, es gibt doch auch Menschen, die sagen eigentlich nie deinen Namen und dann hört man den manchmal so gefühlt alle 3 Monate, dass die wirklich so Katrin sagen, aber man hört es nie aus deren Mund und dann ist man auch wie so erschrocken, als hätten die jetzt irgendwie so ein, als wäre es um ein Insekt gegangen, von dem du noch nie gehört hast. Das finde ich total interessant, obwohl man den Namen ja so oft hört, dass er manchmal sich nochmal so verändert, je nachdem, wer ihn sagt. Und im Schauspiel gibt es ja auch sowas wie Hochstatus, ne? Es gibt ja Hochstatus-Schauspieler und Tiefstatus-Schauspieler. Das gibt es aber auch im echten Leben, in der Berufswelt.
Was heißt das?
Und so.
Also im Sinne von berühmt, also gut?
Nee, dass man quasi in seinem Verhalten Dinge einbaut, die suggerieren, dass man den anderen, also höher als die anderen ist, erhaben, oder dass man quasi aus einer Motivation der Schwäche oder sich unterlegen fühlen agiert. Und man sagt zum Beispiel, es gibt so klassische Hochstatusgesten, zum Beispiel, erinnerst du dich noch an Trump und Macron, wo die immer sich gegenseitig die Hand irgendwo draufgelegt haben und es so ein ewiger Wettstreit wurde, wer jetzt wem wo die Hand hinlegt? Sowas zum Beispiel, jemandem die Hand auf die Schulter legen, sowas ganz weißt du, so ich leg dir mal die Hand auf die Schulter und so. Oder auch quasi jemandem die Hand schütteln und nochmal die andere Hand drumherum legen, bedeutet auch immer so ein Zeichen von Macht und eben auch immer den Namen zu sagen. Also es wird ja ganz oft so gesagt, das ist was ganz Höfliches in einem Gespräch, immer nochmal zu sagen, Sie haben einen schönen Podcast gemacht, Frau Kuttner, da freuen wir uns. Es ist aber auch immer so eine Form von, ich empfinde es oft als belehrend, wenn jemand mir immer nochmal, ja, wissen Sie, Frau Bauerfeind, das ist ja so und so, da denke ich schon, kannst du mal aufhören, meinen Namen zu sagen und kannst den Satz einfach so straight nach Hause fahren oder was ist jetzt hier los?
Du hast vollkommen recht, das ist auch kein Zufall. Also dazu, das ist einfach eine Dominanzgeste, würde man vielleicht bei Hunden sagen. Und da ist es übrigens wirklich so, also einem Hund die Hand auf den Kopf zu legen, das hassen Hunde, weil das eine beanspruchende Geste ist.
Genau.
Und die legen sich auch den Kopf auf den Rücken, ist auch ein Zeichen von, naja, sich, genau wie du sagst, sich erheben. Und das eine ist halt eine Dominanzgeste und eine andere Unterwürfigkeitsgeste. Und ich empfinde das ganz genauso. Das ist ja auch ein bisschen, wer hat die Hand oben beim Hochzeitskuchen durchschneiden? Es ist ein Zeichen. Ist ein Zeichen von fehlender Augenhöhe. Also es ist ein, man möchte damit demonstrieren, dass hier gerade keine Augenhöhe stattfindet, aber man macht es auf eine Art, die so ein bisschen, ich mach da nichts, ich fasse ja nur die Hand an. Aber es ist ganz klar, und ich glaube, das ist auch nicht anerlernt. Das ist, irgendwie kann der Körper das von alleine auf so eine kleine assige Art klar zu machen, jetzt ist Schluss mit lustig.
Ja, vor allem können es die anderen, die aus dem Tiefstatus zum Beispiel kommen, ja oft auch nicht. Also wir haben ja schon oft über dieses so Lachen oder so gesprochen, klassische Tiefstatus. Kennzeichen. Also immer oder den Kopf schief halten gilt als absolute Geste von, guck, ich leg meinen Hals offen. Also in der Tierwelt würde man das nur machen, wenn man sich sehr sicher fühlt oder zeigt, ich bin auf jeden Fall unterlegen. Solche Sachen machen Menschen ja auch oft fast intuitiv. Und das kann man ja auch nicht so einfach ablegen.
Nee, das ist Körpersprache. Die hat sich niemand ausgedacht, die ist einfach da. Aber wenn man sie natürlich so hochstilisiert, dann ist es auch genau das. Nicht nur die Hand geben, sondern entweder super fest oder fester als der andere drücken oder eben von außen nochmal kommen und nochmal festhalten. Auch diese Geste von so diese Männer-Väter-Geste, die so sehr amerikanisch ist, so einen Schwitzkasten nehmen und dann nochmal, weißt du, mit der Faust so den Kopf knubbeln. Ja, die dämlichste Form, Liebe zu zeigen. Das ist so keine Liebe, das ist so dämlich, finde ich. Aber das ist ein guter Punkt. Und wie wir darauf kamen, ist, dass tatsächlich den eigenen Namen hören vor allem oft damit zu tun hat, dass es immer ankündigt, dass jetzt wichtig ist. Im schlimmsten Fall sogar doof, aber vor allem wichtig. Das ist immer so ein Zeichen von, so jetzt wird nicht mehr gespielt, denn es sind nur du und ich im Raum. Ich muss deinen Namen nicht nennen. Jeder weiß, wer gemeint ist, wenn ich rede. Aber das ist immer so ein Zeichen von, wow, jetzt mal ernst. Und eben oft, also so wie ich es gerade aus Versehen quasi benutzt habe, aber auch in Streits wird es dann eben, finde ich, der Name extra nochmal gesagt, um klarzumachen, dass jetzt kein Spaß, jetzt ist nicht mehr Bärchenzeit.
Ey, das Lustige finde ich aber, dass es einem oft selber passiert ist und ich das eigentlich immer nur aus so Erzählungen von Freunden kenne, die zum Beispiel, weiß ich nicht, Steffen hießen und aber alle haben immer nur Steffi gesagt. Und ich sage das deshalb, weil ich einfach auch nochmal Steffi hier reinbringen wollte. Ne?
Wie dein Hamster, ja.
Ich habe jetzt eine Schlange getroffen, die hieß auch Steffi.
Hattest du mir schon erzählt, es hat es nicht schöner gemacht, die Geschichte.
Siehst du?
War traurig.
Doch, Steffi. Weil es ist ein guter Name für Tiere. Verstehst du, was ich meine?
Ist ein guter Tiername,
Schlange oder Hamster, wenn du unsicher bist, wie du dein Tier nennen sollst. Steffi. So, also nehmen wir mal an, du heißt Steffen und alle nennen dich Steffi.
Ja, ist auch hart. Also auch Steffen heißen ist schon hart, aber.
Berichten super viele Kinder ja, dass die dann wussten, so, der Übergang von man hat irgendwas ausgefressen oder jetzt nicht mehr in Ordnung ist, wenn jemand in scharf formuliert Steffen. Und ich habe es auch schon gemacht, muss ich zugeben, im Streit oder wenn einen was gestört hat, dass man so richtig dann seine Entrüstung auch über die Aussprache des Namens zum Ausdruck bringen will und oft schneller, als man es gedacht hat. Also die Emotion formuliert es oft schon für dich, bevor du es dir überlegt hast, dass du es machen willst. Ist ja einfach wahnsinnig faszinierend. Aber auch unangenehm, finde ich, wenn es einem selber passiert.
Voll. Der Unterschied ist, also das Ding ist, dass ich nie so richtig als Kind keinen Kosenamen hatte, weil man nicht viel machen kann. Also meine Eltern haben mich ab und zu Sari genannt, aber grundsätzlich war ich für Freunde und alle Sarah, sodass das mir nicht so oft passiert ist, im Sinne von, wow, jetzt wird's ernst, weil jemand Sarah sagt. Aber es ist natürlich ein total klassisches Ding. Kosename hört auf, wenn es ernst ist. Und das ist, man sollte meinen, es ist nur eine Ankündigung, dass es ernst wird, aber es ist eigentlich schon eine Bestrafung in itself, weil vollkommen klar ist, jetzt ist nicht mehr lieb.
Lass mal über was reden, was ich auch schon jetzt das letzte beobachtet habe, was sich eigentlich gut an diese Namen anschließt. Und zwar siezen oder duzen.
Oh und Gott.
Das Ding ist, ich habe früher immer gedacht, nach oben wird gesiezt, ab gleichaltrig wird geduzt. und fand selbst Leute, die dann, also ich fand immer Leute im selben Alter, die sich geduzt haben und vielleicht so in unserem Alter, gesiezt haben und in unserem Alter sind, wahnsinnig peinlich. Ich dachte immer so,
super weird.
Gott, das ist schlimm. Und ich habe jetzt selber in ganz vielen Situationen, wo man schon auf so einer eher Business-Ebene denkt, wer weiß, ob man sich da nochmal was sagen muss, wo man das Du nicht so gut gebrauchen kann. So Siezbekanntschaften im gleichaltrigen Bereich. Und da habe ich jetzt gedacht, ist das eigentlich das ultimative Zeichen von wirklich uralt sein? Dass man, ich habe wirklich gedacht, es kann mir nicht passieren. Und jetzt sieze ich Leute in meinem Alter für mich nachvollziehbare Gründe. Verstehst du?
Ja, voll. Und das ist schon wieder irre, weil ich neulich genau darüber nachgedacht habe und mit dir darüber reden wollte. Das ist wirklich irre, wie wir in den letzten Folgen ineinander greifen.
Oh mein Gott.
Wie gut geschmierte Zahnräder, Katrin. Ich habe eine Frage dazu. Wie ist denn dein Gefühl? Fühlt es sich, wenn du diesen Mensch, weil daran messe ich es immer, fühlt es sich natürlich an oder ist es jedes Mal so ein...
Also jetzt kommt's. Ich find's richtig super.
Also warum? Weil es auch so eine Distanz schafft? Das wäre
genau,
weil es
eine Distanz schafft. Das sind jetzt keine, das sind jetzt auch keine beruflichen, im beruflichen duzen wir ja eh alle. Mein Gott, jetzt verwechsel ich bei so einem Thema die ganze Zeit du und sie, das ist ja auch nicht zu fassen. Also, wir duzen ja bei uns in der Branche eh fast alle, deswegen ist es da ja gar nicht so ein Thema, aber es gibt ja so halb private Bereiche, also Business Cases, die dich privat beschäftigen. Sagen wir mal, keine Ahnung, alles rund um Immobilie. Sagen wir mal, du hättest Handwerker da. Sagen wir mal, die sind länger da. Sagen wir mal, du verstehst dich gut. Sagen wir mal, normalerweise würdest du, wenn du dich mit jemandem so gut verstehst, innerhalb kürzester Zeit sagen, hey komm, sag doch einfach Katrin zu mir. Oder Bärchen, wie du
oder
möchtest.
Oder Bärchen.
Und in dem Fall ist es jetzt aber so, dass ich aufgrund dessen, dass es trotzdem quasi im Hintergrund etwas Businessmäßiges gibt, was es zu regeln gilt und was auch noch nicht abgeschlossen ist, immer denke, scheißegal, bleib mal beim Sie, wer weiß, was kommt. Und habe damit jetzt schon mehrfach richtig gute Erfahrungen gemacht, dass ich immer denke, wenn ich mit den Leuten rede, geil, dass ich nicht das Du angeboten habe. Wie super ist es bitte, dass ich einfach Leute im gleichen Alter siezen kann, um zu sagen, alles schön, alles fein, aber wir haben keine übermäßige Nähe.
Ja, ja. Ey, darum beneide ich dich so hart. Weil das ist tatsächlich ein Ding, weil ich kann das nicht. Ich bin zu randschmeißerisch mit Leuten, weil ich will, dass es sofort... okay ist mit uns, vor allem wenn es so Leute sind, die ich mir gar nicht privat ausgesucht habe, jetzt aber dennoch da mehr Zeit verbringen muss. Ich bin so mit Sozialschmiere fast unterwürfig beschäftigt,
Tiefstatus.
Dass ich das, yes, I know, aber nur weil ich den Stress nicht ertrage von wenn Sachen so man weiß nicht ist. Und das ist aber total doof, weil ich ganz oft genau an diesen Punkt gerate, wo ich merke, oh, jetzt wäre so ein gefühltes Siezen schön, aber jetzt ist schon zu spät. Jetzt habe ich schon zu viele Kaffees angeboten und zu viel nachgefragt, wie es der Familie geht, weil ich mag das schon an mir, aber das ist einfach nicht immer gut. Und ich kann das nicht. Und ich beneide dich darum, dass du es kannst. Ich habe insofern darüber nachgedacht, also ich mache es ganz manchmal. Ich habe neulich überlegt, ob ich den Aufstieg von cool zu uncool im Siezen- und Duzen-Business verpasst habe, weil ich bisher auch so gehandelt habe. Ne? Man siezt vor allem Leute, die älter sind, irgendwie weil es sich richtig anfühlt und wenn man sie nicht kennt. Gleichaltrige, Riesenproblem, duze ich sofort oder biete es sofort an. Mein Bankberater, Stichwort, wir haben ein Haus gekauft, das war weird, der fing auch gleich an mit, ich bin der Tim. Und ein Teil von mir dachte, nicht bei dem Geld, was wir hier, du solltest nicht der Tim sein. Ich habe das Gefühl, das ist falsch und jetzt muss ich den duzen, obwohl wir von sehr viel Geld reden. Und neulich, um es nochmal umzudrehen, war ich in der Tankstelle und da war ein super junger Dude und ich war super freundlich, gesagt, das und das will ich und er so und so viel. Und beim Verabschieden habe ich gesagt, schönen Tag dir noch. Und das habe ich gemacht, weil ich mich irgendwie, glaube ich, identifiziere mit junge Leute, was I know, it's Quatsch, aber mit so du und ich Leute. Ich bin ja wirklich so Fan von Leuten aus dem Volk. Bäcker, DHL-Boten, das sind meine besten Freunde. Und als ich rausgegangen bin, dachte ich, boah, ist das eigentlich super herablassend? Hat der nicht verdient, dass ich ihn sieze? Da habe ich das Recht, nach unten zu duzen? Das ist nämlich die Frage.
Wobei, jetzt möchte ich ins Spiel bringen, es gibt natürlich auch noch sowas wie lokale Gegebenheiten. Da, wo ich herkomme, aus Baden-Württemberg, da wird natürlich hardcore gesiezt. Also wirklich ohne Rücksicht auf Verluste. Egal, also man ist immer beim Sie. Das ist das, was quasi Gott gegeben ist. Hier in Berlin, muss ich sagen, duzt ja jeder jeden. Also wie oft ich im Lokal geduzt werde oder auch wirklich der Bankberater ist auf einmal per Du. Das ist hier auch so eine Sache. Also Leute machen das hier viel mehr. So, dass es jetzt bei mir schon umgedreht ist, oft in diesem Daily, ich gehe mal zum Bäcker, ich sitze im Restaurant, der DHL-Bote kommt. Das ist mir super oft passiert, was mir auch sehr unangenehm ist, dass ich jetzt nach Hamburg fahre, wo man auch eher beim Sie ist und dann einfach zum Kellner sage, kannst du mir mal was bringen? Und dann denke ich immer so, ich glaube, die anderen machen es gar nicht so. Aber das ist auch ein bisschen ein Berlin-Ding.
Das stimmt. Und das ist auch sehr ein unser Business-Ding, weil innerhalb, das hast du eben selber auch schon mal angesprochen, innerhalb des Businesses im Sinne von hier Produzenten, Kameramänner, Redakteure, Leute, mit denen wir zu tun haben, wird sich komplett durchgeduzt. Einfach weil vielleicht das Verbindende eben dieses super lockere Entertainment-Business ist. Wobei ja auch da manchmal dann so komische Cheffiguren ins Spiel kommen. Bei mir jetzt schon seit Jahren nicht mehr. Weißt du, wenn du essen gehen musst mit dem einen von Sat.1, da bin ich auch so wahnsinnig schlecht drin. Und das ist dann wiederum eigentlich ein Moment, wo man denkt, den müsste ich jetzt siezen, aber alle, die unter ihm stehen, habe ich jetzt schon geduzt. Also auch da komme ich durcheinander. Mhm. Und ich bin nicht sicher, ob es asozial ist, nach unten zu duzen. Vollkommen losgelöst, weil ich merke es auch, keine Ahnung, auch bei Paketboten, wenn das die jungen Amazon-Dudes sind, ne, die einfach hochgespottet kommen und so, dann fühlt es sich falsch an, sie zu denen zu sagen, weil die sind 20 und ich weiß noch, wie ich das in der Schule komisch fand, war das bei euch auch so, als wir 18 geworden sind, mussten die Lehrer einen siezen und das war wie ein scheiß Schauspiel. Die haben 15 oder wie lange man in der Schule war, ne, nicht 15, naja, sehr lange Jahre du gesagt und man kennt die so. Und auf einmal sagen die sie, was wir uns dumm und dämlich gelacht haben. Also was ist mit nach unten duzen generell? Ist das assi?
Ich finde nur, wenn man es assi meint. Also wenn man es wirklich einsetzt, um den anderen quasi unten zu halten, um zu sagen, ich kann dich duzen, du mich aber nicht, dann fände ich es schwierig. Aber ich mag eigentlich ich mag das in Berlin, dass man erstmal zu jedem du sagen kann und keiner irgendwie denkt, oh Gott, jetzt werden hier irgendwelche gesellschaftlichen Formalien nicht eingehalten, sondern dass alle denken, ja cool, auch du. Also das finde ich da total entspannt.
Ich finde auch doof, dass wir das haben. Im Englischen gibt es das ja auch nicht. Also in anderen, Russisch habe ich ja noch gelernt, da gibt es das auch, Polnisch glaube ich auch. Ich kapiere schon, wo das herkommt, aber es ist eben tatsächlich ein vorgegebener Zwang zu Respekt. Und das ist natürlich im ganzen Thema Menschlichkeit und so auch merkwürdig, weil das finde ich am Duzen irgendwie auch schön, wenn man einfach nur davon ausgeht. Warte, ich will nur den Gedanken noch zu Ende führen. Wenn man es einfach gar nicht sehen würde also früher wurden einfach Leute gesiezt, die höher, größer, wertiger sind als man selber. Früher wurden Väter gesiezt, ganz früher. Und dieses wir bestimmen, wer hier welchen Respekt hat, finde ich komisch. Und ich finde, dass es eine coolere, gleichberechtigte Basis wäre, wenn jeder erstmal du sagt im Sinne von Mensch und nicht noch eine Bewertung gemacht wird. Denn siezen ist immer bedeutet Respekt und Anerkennung und nach oben gucken. Duzen ist gleiche Augenhöhe und nach unten gucken.
Ich finde Respekt aber ehrlich gesagt nichts Schlechtes. Und ich glaube auch, dass man das immer überschätzt im Amerikanischen. Also es ist sicher eine flachere Hierarchie als bei uns, dass es aber gar keinen Unterschied geben würde zwischen sie und du im Sinne von, wenn du jeden duzt, bist du mit jedem gleich auf. Das ist ja auch im Amerikanischen nicht so. Also das ist, glaube ich, immer, da wird die drücken es halt dann nochmal anders auf. Aber natürlich gibt es da auch Respektform, obwohl man zu jedem you sagt. Und ich weiß, was du meinst. Also in der Schule, ich fand das auch komisch, dass man ab Klasse 11 oder so dann gesiezt wird. Ich habe es aber genau so empfunden. Bitte?
Ja, ich erinnere mich nur, wie alle auf einmal Frau Kuttner gesagt haben und man dachte, come on, ich bin 13 innerlich.
Ach so, das war bei uns nicht. Die haben den Vornamen beibehalten und sie gesagt. Katrin, haben sie ihre Hausaufgaben gemacht.
Ja, bei mir auch, du hast recht.
Und das fand ich total gut, total ungewohnt und auch, man findet es peinlich und lacht und so, aber was findet man in dem Alter nicht peinlich und wo lacht man nicht? Aber ich habe es dann schnell als Zeichen von Respekt empfunden und ich finde, wenn man das so hat, wie was ein Erwachsenenalter und sagt jetzt, keine Ahnung, drückt sich nochmal eine andere Form von Reife aus oder jetzt wird man nicht mehr als Kind wahrgenommen, dann gibt es eine Möglichkeit auch für Lehrer, die einen immer geduzt haben, das zum Ausdruck zu bringen über ein Sie. Und das fand ich eigentlich cool. Also ich fand das gut.
Werbung. Ey, lass mal über Glück sprechen, weil das ist ja für jeden was anderes, ne? Für mich ist es relativ einfach. Ich bin sehr einfach, glücklich zu machen. Zum Beispiel, wenn man nach so einem ganz langen Tag im Garten oder bei der Arbeit, wenn ich dann in die Wanne gehe und da aussteige und dann den Körper einfach nur hinlege, das ist für mich Glück. Und das ist, weißt du, dieser Moment, in dem man super sauber ist und fresh und alles riecht gut und man darf jetzt ganz offiziell zur Ruhe kommen. Das ist mein Glücksmoment. Und diese Art von Glück kann man natürlich noch so geil pimpen, wenn man so Produkte benutzt, weißt du, die dieses Gefühl von Entspannung und von Glück zu unterstützen mit Geruch.
Sag nichts, sag nichts. Es geht natürlich um unseren heutigen Werbepartner Primavera. Und die haben zum Beispiel meinen absoluten Favoriten Zirbenwald. Zirbenwald, denke ich sofort. Ich bin im Urlaub, ich bin in Österreich, ich darf jetzt entspannen. Und es ist ja auch nachgewiesen, dass einen das beruhigt und runterbringt und so. Mhm. Dieser Geruch, also das ist schon mal herrlich. Ich weiß genau, was du meinst mit Nachhelfen. Und, weil du auch von Glück sprichst, bei Primavera dreht sich 2024 alles ums Glück. Also einfach, weil die wissen, dass Me-Time enorm wichtig ist in diesen Zeiten, um eben glücklich zu sein. Jo. Die Marke kommt aus dem schönen Allgäu, daher vielleicht auch die Inspiration mit der Zirbenwald. Und da wird auch jedes Produkt produziert. Ah, ja, cool. Und Primavera gilt als Bio-Pionier für Aromatherapie und Naturkosmetik. Das bedeutet, bei Primavera gibt es vegane Organic Skincare und kurze Duftauszeiten, denn diese Dinge können uns eben dabei helfen, den Alltag so ein bisschen glücklicher zu gestalten. Ein bisschen Alltagsglück für zwischendurch.
Ja, man unterschätzt tatsächlich manchmal die Macht von Gerüchen, finde ich. Was für einen Unterschied zum Beispiel so ein Raumspray, wie du gesagt hast, machst oder eben einfach so schön riechende Körperpflege. Ich habe zum Beispiel eine Handcreme von Primavera, die riecht original nach Zitronenkuchen. Und mehr Glück kannst du ja eigentlich gar nicht haben, außer frisch gebadet im Bett liegen und nach Zitronenkuchen zu riechen. Ich meine, hallo?
Total. Und ich meine, das weiß man ja auch, dass sowas wie Zitrone, Bergamotte und Orange, das senkt den, nee, warte mal, dass so Düfte wie Zitrone, das weiß man ja auch, dass so Düfte wie Zitrone, Bergamotte und Orange den Serotoninspiegel steigern können und damit eben auch die Laune. Und nicht nur Zitrusfrüchte machen glücklich, auch Vanille und Tonka steigert alles das Wohlbefinden, ist so gemütlich und muckelig. Also ich kann einfach nur sagen, es gibt sehr viel und ihr solltet euch am besten selber mal umgucken bei Primavera, euer persönliches Glück finden, da ist quasi für jede Nase was dabei. Wir haben Code für euch, BAKU24, B-A-K-U-24, alles groß geschrieben, 24 als Zahlen, schenkt euch Primavera bis zum 25.05.24 zu jeder Bestellung. Also kriegt ihr on top das vegane Cleansing Oil Calming and Softening. Das reinigt gründlich, schützt die Haut vorm Austrocknen, es ist rückfettend und es ist auch für sensible Hauttypen geeignet. Und das Cleansing Oil, für alle, die jetzt noch nicht überzeugt waren, es wurde von Ökotest mit der Note sehr gut ausgezeichnet. Also ich benutze so nicht, Max.
Und das gibt's als Geschenk dazu, oder was?
Kriegst du einfach geschenkt.
Vielleicht guckt ihr jetzt einfach mal beim Primavera Shop vorbei und alle Infos und natürlich den Code auch nochmal findet ihr bei uns in den Shownotes, wo es übrigens auch nach Glück riecht.
Sehr.
Ist ein guter Punkt. Ich erinnere mich, dass es so eine Mischung war aus Hihi wie albern, aber eben auch, hi, ich bin wertvoll genug, als dass ich jetzt auch gesiezt werde. Aber also das verstehe ich und das stimmt auch. Und dass man eh ja Respekt unterschiedlichen Menschen auf eine andere Art zeigt, auch. Ich finde nur blöd, dass dann schon so ein vorgegebenes Sie-Du da ist. Natürlich, wenn angenommen, alle würden sich immer duzen, gibt es ja trotzdem schon, wenn man vielleicht Frau statt Vorname sagen würde oder eben die Art, wie man mit jemandem redet. Man kann ja jemanden duzen und trotzdem respektvoll sein. Das ist, glaube ich, nur der Teil, den ich so ein bisschen unnötig finde, dass ein Wort, und das wird, glaube ich, früher oder später auch aufhören. Wie gesagt, früher hat man Väter gesiezt. Und
Männer, glaube ich. Einfach auch
durchgehend.
Ja, na, stimmt. Es gab schon Zeiten, wo du, glaube ich, auch als Frau deinen Mann gesitzt hast, nicht wahr?
Ja. Ja, siehst du, und das ist ja irgendwie, ich weiß nicht, ich fände so ein allgemeines Du cool, aber ich tue mich auch total schwer damit. Ich falle dauernd in so Fallen von, war das jetzt richtig? Fühlt sich das gut an oder nicht? Und manchmal im Notfall werde ich dann natürlich auch einfach albern und sage, das hier ist so merkwürdig, wollen wir uns kurz für was entscheiden? Und die meisten Leute nehmen dann Du, aber vermutlich auch, weil sie sich nicht trauen, auf ein Sie zu bestehen. Das ist nämlich auch so ein Ding. Man traut, es ist im Grunde ja eine Beleidigung, jemandem das Sie anzubieten.
Also ich mache das immer. Ich bleibe immer beim Sie.
Ich aber was ist, wenn dich jemand fragt?
Ja, dann sage ich, nee, tut mir leid, ich mache das aus Höflichkeitsgründen. Das fällt mir total schwer, sie zu duzen. Also zum Beispiel ältere Nachbarn oder so, die dann denken, ja, das hat man sich ja schon 18 Mal im Flur getroffen. Sag doch du. Und die sind dann auch so, weiß ich nicht, 10, 15 Jahre älter. Ja. Und dann sage ich, ich kann das versuchen, aber es kann auch sein, ich bleibe einfach beim Sie. Ist für mich eine Respektsfrage. Habe ich Schwierigkeiten mit, vergesse ich dann wahrscheinlich auch wieder, weil mir das Sie näher ist. Ich bin wirklich so erzogen und so, das ist mir einfach am nächsten. Leute, die älter sind, werden gesiezt. Und ich merke das auch jobmäßig. Da ist es ja auch so, in Interviews zum Beispiel bei Dreisat war das früher immer so ein Thema, ab wann siezt man? Und ältere Menschen hat man natürlich immer gesiezt. Und ich habe das so drin, auch von Veranstaltungen, mir ist das Sie immer näher als das Du. Und deswegen würde ich immer beim Sie bleiben. Aber ich sage das dann auch einfach so. Und dann kann ich es mir ja wieder aussuchen, wenn du verstehst.
Das ist geil. Das kann ich nicht. Das traue ich mich tatsächlich nicht. Ich merke aber manchmal, dass auch da mein Körper das Du nicht gut kann, weil du jetzt meintest, ältere Menschen in meinem Gartengrundstück, was ich ja bis neulich noch hatte, hatte ich auch ein paar Nachbarn, die so richtig, ich weiß gar nicht, vielleicht so 70 waren, so richtige Gartenleute und die waren sehr, die wollten immer viel quatschen und ich ehrlich gesagt nicht. Aber verwirrenderweise ließen die sich nicht duzen für mich. Ich hatte denen das angeboten. Und die konnten das, glaube ich, auch nicht. Die haben mich dann so konsequent weitergesiezt, dass ich die auch gesiezt habe, weil es sich dann irgendwie auch richtiger angefühlt hat. Also weil die auch so weit weg waren von mir, inhaltlich, emotional, alles, dass so ein Sie sich, genau wie du am Anfang gesagt hast, auch sicherer anfühlt und nach Distanz. Aber manchmal gibt es richtig coole, super alte Leute, mit denen kann man, also die Frage ist, glaube ich, wie emotional ist man eigentlich verbunden?
Ja, und in welchem Kontext ist man auch? Wie steht man zueinander? Ist es irgendwie was Geschäftliches, Halbgeschäftliches, Nichtgeschäftliches und so? Keine Ahnung. Ich finde,
hast du jemanden schon mal Sie angeboten?
Ich finde es so problematisch, wenn man, so wie du es gerade gesagt hast, sich immer so verwechselt mit Jüngeren. Also wenn man quasi immer denkt, das passiert mir jetzt oft, dass man irgendwie denkt, ja, ist ja quasi dasselbe Alter. Und dann rechne ich zu Hause manchmal nach und denke, oder es sind einfach 20 Jahre dazwischen. Oder ich bin einfach mental nicht mit der Zeit gegangen und schätze mich irgendwie jünger ein, als ich bin. Dann finde ich das Du auch, also lustig, jetzt nicht schlimm, aber auch ein bisschen schockierend mitunter.
Ja, oh Gott, die Gefühle habe ich auch, dass ich mich manchmal wirklich dabei erwische zu sagen, Sarah, du bist es nicht mehr. Wir sind in diesem wirklich in diesem Übergang zu mittelalte Frau und da ist so ein richtiger Gap zu den
Übergang?
Jungen Menschen. Ich bin noch nicht bereit, das zuzugeben. 45 ist nichts. 45 ist das neue 35.
Es hat ja gar nichts damit zu tun, was du zugeben möchtest. Du bist einfach, also rein von deiner statistischen Lebenserwartung her, ist jetzt die Mitte des Lebens. Also bist du auch mittelalt. Ja. Kann man ich sich, glaube ich, gar nicht aussuchen.
Naja, man kann da ja noch um 3-4 Jahre hin und her. Da gibt es ja, wenn angenommen, ich werde 90, wobei dann wäre es exakt die mit angenommen, ich werde über 90, ist es noch der Anfang der Mitte.
Ja, doch, das macht Sinn.
Aber genau das Problem habe ich auch und dann schäme ich mich immer ganz doll für mich selber, weil ich dann wirklich bei so einem Tankstellen-Dude denke, hey, ich kaufe doch gerade Blättchen, wir wissen beide, wovon ich rede. Und dann, und die machen ja auch mit, was sollen sie denn machen? Sollen die mir das Sie anbieten und vielleicht stört sie auch nicht, aber danach gehe ich auch raus und habe kurz noch so ein paar Sekunden so ein Gefühl von, ich kapiere die Welt, bis ich dann am Tankstellenauto angelangt bin und merke, Alter, du bist peinlich.
Oma, cringe.
Oh, Oma, ja, Mann. Cringe. Scheiße, sich dabei zu beobachten. Ich wünschte, es würde mir passieren, ohne dass ich es merke.
Wie
das ist manchmal blöd.
Der Tankstellen-Dude wahrscheinlich auch noch so drinsteht und denkt, mitmacht und dann denkt, oh mein Gott, was war das?
Aber was mache ich, was ist der Deal jetzt? Lieber siezen, damit man sich nicht danach so schämt? Tankstellen-Dude siezen?
Probier's doch mal und dann berichte mir von deinen Erfahrungen.
Guter Plan, wir überlegen uns dazu mal was.
Ich habe irgendeine Frage unterschlagen, weil ich das noch ausführen wollte mit dem Jungsein, jünger sein als man...
ich weiß auch nicht. Ach so, ob du das schon mal als, weil das kenne ich ja auch, ist mir noch nie passiert, habe ich auch noch nicht gemacht, aber man sagt ja auch so, einem das Sie anbieten ist ja tatsächlich wie so eine Kampfansage im Sinne von, du wirst geduzt von jemand und man sagt es nicht wie du freundlich im Sinne von, oh, ich würde mal versuchen beim Sie zu bleiben, sondern man sagt für Sie, für dich immer noch Sie. Siezen oder irgendwie so, weißt du mal, Matze Hielscher hat den tollen Witz daraus gemacht, für dich immer noch duschen oder irgendwas, vielleicht habe ich den falsch wieder erklärt.
Ja, der war jetzt nicht so cool.
Nee, das ist wie der Witz letzte Woche von dir. Lass uns den auch rausschneiden. Das ist, wir sind schon so mittelalt. Aber du weißt, was ich meine. Das als eine, im Grunde wie so einen Angriff nutzen, zu sagen, nee, für dich immer noch Sie.
Mhm.
Ja, also bist
aber
du auch nicht,
das,
ne?
Nee, ich weiß gar nicht, wer macht denn sowas? Können sich mal Leute melden, die das machen? dann immer noch, also zurückgehen auf sie ist ja auch eigentlich eine Tiefstatusgeste, die sich als Hochstatus verkauft, ne? Man so ganz überfordert ist und denkt so, jetzt sollen die mich aber wieder siezen.
Ja.
Also ich glaube, das, da würde ich von abraten. Ich finde, das zeigt eigentlich so eine vermeintliche Schwäche, die sich als Stärke tarnt, nicht machen.
Hä, nee, es ist noch nicht mal eine Stärke. Wenn derjenige das auch so formuliert, im Sinne von, Achtung, ich bestrafe dich jetzt, du darfst mich nicht mehr duzen, dann ist es so armselig, dass ja vollkommen klar ist, wie uncool das ist. Aber ich weiß eben nicht, ob das einem im echten Leben überhaupt passiert, augenscheinlich nicht, aber es war ein Ding früher. Das ist doch schon was, was man, den Satz kennt man doch, oder? Für dich immer,
ja, aber
oder
man
für
ist
sie
doch früher
immer noch
auch immer so entzürnt in Läden gerannt, wenn was nicht lief und hat so, wollte mal mit der Faust auf den Tisch hauen und den Geschäftsführer sprechen und so. Es kommt mir eher vor, als wäre es aus der Schublade.
Ja.
Wissen Sie überhaupt, wer ich bin?
Wer ich bin? Ah, der Klassiker. Ach, schön.
Aus der Zeit vielleicht noch. So, lass mal über eine andere wichtige Thematik sprechen.
Ja.
Es sei denn, du hast jetzt was sehr Dringliches, weil
nicht zu dem bereits besprochenen Thema.
Also, ich habe auch ein neues. Ich komme jetzt mit einem neuen Thema ums Eck. Das Thema, über das ich sprechen möchte, ist Frotte. Das kam
nice
jetzt
reingekommen.
Vielleicht überraschend für dich, aber ja. Ich habe... Also früher hatte man ja Frotte-Schlafanzüge und Frotte-Bettwäsche im Winter, weil vermeintlich wärmer, also Sommerbettwäsche und Winterbettwäsche. Und dann ist es so ein bisschen aus der Mode gekommen. Man hatte vor allem gut aussehende Bettwäsche, völlig egal welches Material. Und Frotte ist ein bisschen in Verruf geraten als so altes Oma-Ding. Also bis heute eigentlich bei mir. Und ich habe jetzt aber schon seit längerer Zeit ein Bedürfnis, möchte ich es nennen, mir sowohl Frotti-Bettwäsche als auch vielleicht mal so einen Schlafanzug zu holen, aus Muckeligkeitsgründen. Und ich habe jetzt auch schon mal so ein bisschen recherchiert im Frotti-Bereich, vor allem was Bettwäsche angeht. Ich muss sagen, Frotti bleibt ein schwieriges Material. Ist also schön, und Frotti ist echt so ein Ding wie Schuhgröße 42, wo man ja auch immer denkt, große Füße, schöne Schuhe. Es schließt sich offenbar aus. So ist es bei Frotti-Bettwäsche auch. Ich bin trotzdem geneigt, zuzuschlagen, wollte dich aber jetzt fragen, jetzt so Style-Polizei-mäßig, geht das?
Nein. Die kurze Antwort ist nein. Mein gesamtes Ästhetikherz ist die ganze Zeit am innerlichen nervös auf- und abspringen und sagen, don't do it, don't do it. Aber erstmal
Zwischenfrage.
Ja klar,
aber jetzt mal davon abgesehen.
Ja. Erstmal Zwischenfrage. Meinst du wirklich Frotte? Weil das kenne ich wirklich nur von Bademänteln, Handtüchern, aber nicht von Bettwäsche. Reden wir von Biber vielleicht?
Ja, kann auch sein. Kann auch sein, dass es also dieses Flanellzeug ist. Aber ich meine, Schlafanzüge sind auf jeden Fall Frotti.
Nein, Frotti ist das, woraus Handtücher
Niki?
Sind.
Niki, Schlafanzüge, wie heißt
Fleece. Reden wir von Fleece?
Nein, das meine ich gar nicht. Da möchte ich
also Niki, ich bin auch Stoffexperte, weil ich ja sehr viel nähe. Wir könnten noch von Jersey reden. Und Niki, also
das ist es nicht.
Also schon so eine leichte Form von Frotti könnte Niki sein, aber das kenne ich überhaupt nicht als Bettwäsche.
Es gibt sehr wohl Frotte-Schlafanzüge und das ist genau das, was ich meine.
Ja?
Ja.
Okay, dann google ich die nachher nochmal. Also ich verstehe komplett die Muckeligkeit, ohne Frage, alter Falter. Ich bin ja auch so ein alter Style-Arsch, dass ich wirklich eine Zeit lang darauf geschissen habe, wie die Konsistenz ist der Bettwäsche und nur was schön aussieht.
Die Konsistenz der Bettwäsche.
Wie heißt denn das? Die Haptik. Bis ich mal was gekauft habe, was echt cool aussah, aber ein richtiger Haufen Polyester-Mist war. So mit Schwitzen nachts da drin und weggelüpschen. Und ich habe aber durchgezogen. Ich finde die so schön, dass ich die immer noch drauf mache. Schlafe ich halt ein bisschen schlechter. Insofern spricht sehr viel für Frotti. Für Gemütlichkeit und Muckeligkeit. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie das ist, Bettwäsche aus Frotti zu haben. Das ist ja wie der größte Bademantel der Welt dann. Aber ich kann nicht glauben,
dass es
gut
aussieht. Es fühlt sich ein bisschen anders an als Handtücher.
Aussieht. Was ist denn da? Erzähl mal, wie die aktuelle Ästhetik da ist. Ich meine, es ist ja manchmal nur, gibt es zum Beispiel in einfarbig, dann wäre man doch schon mal safe. Oder ist da immer so ein 90er-Jahre-Pullover-Muster
drauf? Ja, aber
drauf?
Das Material ist quasi wie das Pendant an der Wand wäre die Rauffasertapete. Es bleibt halt, it is what it is. Das muss man einfach wissen. Also sowas wie, keine Ahnung, sowas wie Leinen oder sage ich ja mal jetzt so wirklich so ein guter Baumwollstoff oder so, der ja auch eine bestimmte Struktur mitbringt und eben so eine bestimmte Haptik und so. Da macht Frotte eben eine ganz eigene Sache. Und die ist eben einfach per se immer schon mal so ein bisschen oll. Es ist ja auch so ein bisschen wie die Flanellhemden, die ja auch lange, so bin ich drauf gekommen, die Flanellhemden, die waren ja auch eine Zeit lang richtig verpönt. Und das, wenn du das anhattest, konntest du auch gleich ein Sprüche-Shirt tragen, wo drauf steht, ich bin alt und weiß nicht mehr, was fetzt.
Was?
Ja, gab Zeiten, da war Flanell.
Wo lebst du denn?
Wusstest du nicht, dass Flanellhemden eine Zeit lang wirklich gar nicht ging, obwohl du so ästhetisch unterwegs bist?
Aber Flanellhemden waren erstens Nirvana. Da ging das gut klar. Und danach
okay, wann
waren
Nirvana? Lass uns nochmal drüber sprechen.
90er. Und danach waren die ganzen Grunger durchgängig damit beschäftigt. Und dann darfst du nicht die sexy Holzfäller-Dudes vergessen. Ab
sind
dem Moment
eine Zeit lang nicht sexy gewesen. Ist wieder sexy geworden. Gab definitiv Zeiten, da konntest du nicht mit dem Holzfällerhemd raus. Definitiv. Also bei uns
das
nicht. Ich weiß nicht, ob ihr in Berlin
Zeiten
immer einfach total offen seid gegenüber allem.
Mann.
Aber es gibt Landstriche, da ging es nicht. Also das möchte ich hier nochmal betonen. Da war es
so, pass auf, ich google gerade Frotti-Bettwäsche, weil ich mir überhaupt nicht vorstellen kann, wie das aussieht. Und jetzt die ersten Bilder sind natürlich unschön. Das liegt aber am Print, finde ich. Wenn das ist nicht so stark gefrottiert, wie ich dachte. In meinem Kopf hattest du wie so eine Bettwäsche aus Handtüchern. Das ist,
hab ich
das
ja,
scheint mir
genau,
falsch.
Deswegen habe ich dir nochmal gesagt, auch die Schlafanzüge, die sind weich. Das hat jetzt nichts mit, also
dünnerer
es ist so ein bisschen
Stoff.
Ribbeliges Material, aber das, also du hast dich jetzt nicht in ein Handtuch eingewickelt. Nee, dann könnte ich mich auch in ein Handtuch einwickeln.
Ja, aber so, da ist mein Style-Herz kurz kaputt gegangen. Aber jetzt sehe ich es. Ich meine, das ist ein furchtbarer Print, den ich gerade sehe. Aber man sieht schon von Entfernung, dass das weich ist. Jetzt will ich das auch.
Geil, dass du aber erst gesagt hast, nein, auf gar keinen Fall.
Ja.
Nein. Aber es ist ein bisschen, wenn man das mitbekommen hat, wie uncool das Holzfällerhemd war, ist es ein bisschen wie das Holzfällerhemd fürs Bett. Und ich hoffe eben auch, dass es dann eine Zeit lang vielleicht nicht ging, aber jetzt dann vielleicht wieder geht. Oder dass man die Trends auch einfach setzen muss. Was meinst du?
Ja, lass setzen. Ich habe gerade gesehen, es gibt zum Beispiel super geile. Ach nee, das ist Biber. Aber ist das im Grunde nicht schon wieder fast das Gleiche? Ich sehe gerade dunkelgraue, einfarbige Frotti-Bettwäsche und sieht total uncool aus. Also cool wäre das dann vermutlich. Naja, sieht nicht cool aus, aber es sieht nicht so problematisch aus, wie ich gerade dachte. Katrin, ich sag nicht Trend setzen, sondern behaupten, dass es schon. Ach nee, lass lieber einen setzen, da kommen wir besser bei weg. Let's do Frotti-Bettwäsche, ohne Scheiß. Wenn wir hier aufgelegt haben, kaufe ich welche. Oh
einfach,
Gott, ich bin so ein Opfer.
Wo wir sind, ist vorne, so.
Ja, und warm. Wo wir sind, ist warm und witzig und vorne.
Absolut.
Ich beantworte die Frage mit einem ganz klaren Ja, let's do it und drücke in dem Moment auf Jetzt kaufen.
Express Delivery.
Wirklich. Das gibt es sogar mit Wendebettwäsche, dass die eine Seite bisschen heller grau ist und die andere dunkelgrau. So, wer bist du? Welche Farbe ist deine Bettwäsche? Ist das zu intim? Bist du so ein einfarbig oder Blümchen- oder Mustertyp? Hell,
einfarbig,
dunkel?
Uni, alles hell.
Und alles hell, verstehe. Ja, mit Hund kann man sich das nicht mehr leisten. Eine Zeit lang dachte ich, ich kann es trotzdem durchziehen. Aber sobald der Hund, also man sieht dann richtig, wie so Bettwäsche auch verkauft wird. Mit so niedlichen Pfotenprints, nur dass es bei mir dann halt mit echtem Schmodder ist. Also I cannot do hell.
Und jetzt hast du dir aber Bettwäsche gekauft, wo Hundepfotenprints drauf sind, damit der Hund ungestört über das Bett gehen kann und man es nicht sieht?
Das wäre so hart schlau, aber ich finde nichts unattraktiver als Hundeprint. Als Hundebesitzer bist du dauernd damit, also wirklich hier, guck mal, Pfötchen oder Knochen, könnte ich kotzen. Und es gibt nur Tierprodukte mit genau das. Falls nicht klar ist, wer in dem Bett schläft, hier sind nochmal Pfötchen, dass man sieht, dass es kein Mensch, what? Also nein, ich kaufe einfach dunkle Bettwäsche, sodass man das nicht so richtig sieht. Aber auch Uni.
Ah, interessant. Ich würde ja denken, dass man bei dunkler Bettwäsche alles Mögliche sieht, weil dunkel ja zum Beispiel, also schwarze oder graue Flächen, siehst du ja jedes Staubkorn zum Beispiel, weswegen ich jetzt gedacht hätte, dass man hellere Hundehaare oder was auch immer, Staub, tralala, was hat man sonst noch alles im Schlafzimmer, dass man das super sieht, nein?
Ja, mein Problem mit meinem ersten Hund, der Spencer, der war weiß und hat Haare verloren ohne Ende und ich trage ja im Grunde am liebsten schwarz. Das war eine schlimme Zeit. Also weil du wirklich jedes Haar siehst und so weiter und dann geht das nicht raus. Aber Penny ist ja schwarz und verliert kaum Haare, weil die irgendwie zur Hälfte Yorkie ist und bei denen wachsen die Haare einfach immer weiter. Und deswegen sieht man das nicht. Und ja, naja, Krümel siehst du auf weiß ja auch. Und jetzt lass uns nicht über Sexfarben sprechen. Aber ich fühle mich safer, weil ich auch so viel kleckere. Ne? Ich esse ja auch viel im Bett, ich trinke Kaffee im Bett. Was ich immer daneben werfe, bei heller Bettwäsche, dann bin ich ja auch ein Freak. Das kann ich nicht sehen, das muss sofort gewaschen werden. Also schummel ich, indem ich Bettwäsche habe, auf der man nicht so richtig sieht, was für eine Art Fleck das jetzt ist.
Ja. Okay, cool. Das ist ein guter Trick. Das merke ich mir. Ja. Ist auch lustig, weil ich mache gar nichts im Bett. Also ich würde nicht im Bett essen.
Nur da, ja,
ich
ja.
würde nicht da Kaffee trinken. Ich habe mich ich habe lange überlegt, ob ich einen Fernseher reinhänge, habe mich dann auch noch dagegen entschieden. Es steht wirklich nur ein Bett.
Ist aber super schlau eigentlich. Also ich sollte, zumal wir uns auch so vorgenommen haben, jetzt haben wir ein neues Haus, wir werden endlich einen Esstisch haben. Wir werden Leute sein, die immer am Esstisch essen. Ich glaube, wir haben 5-mal in den letzten 4 Monaten da gegessen und den Rest im Bett. daneben geworfen. Aber ich habe ein bisschen helle Bettwäsche Neid, weil ich finde nichts attraktiver als tatsächlich ein crispy white Bett oder generell helle Bettwäsche, auch Uni, das hat so ein Gefühl von sauber und frisch und sieht, finde ich, immer toll aus. Ja, ja, ja. Liebe ich, aber kann ich einfach nicht mehr machen, so wie Reisen. Hunde hindern einen auch am Leben, Katrin. Hunde lindern einen, hindern einen. Lindern ein.
Ja, deswegen habe ich auch keinen, weil alleine, dass ich finde es eh schon schwer, sich zu entscheiden, wo man hin will. Wenn ich jetzt immer noch checken müsste, ob der Hund mit kann, der Hund und ich, wir würden echt nicht viel zusammen wegfahren. So viel ist schon mal sicher.
Nee, würdet ihr nicht. Und es ist auch immer, man stellt sich doch immer ein bisschen zu schön vor im Sinne und dann ist mein Hund dabei, aber kaum ein Hund auf der Welt funktioniert so, dass der einfach wie eine Handtasche dabei ist. Man muss immer aufpassen, weil irgendein Issue gibt's immer. Entweder ist dem das zu viel oder man muss immer auf den aufpassen. Hunde sind ganz toll und ich möchte nie ohne leben, aber Hunde nehmen einem tatsächlich auch, und darüber wird nie gesprochen, Lebensqualität weg. Wow, glaub das ist sofort ein Riesending, ja.
Du hast halt auch einfach immer Verantwortung, ne? Also
exakt, exakt.
Ich hatte ja immer Katzen und da kann man ja immer schon sich so ein bisschen rausmogeln und denken, gut, die Katze soll halt mal eine Fledermaus fangen, wenn es gar nicht mehr geht. Also die sind ja dann immer noch so ein bisschen selbstständiger, aber nichtsdestotrotz, ich meine, auch wenn die zwischendurch mal mit einer Maus ums Eck kommt, du aber quasi der Haupternährer bist, dann ist es halt einfach dein Job. Du kannst ja nicht einfach 2 Wochen wegfahren oder 4 und sagen, Karibik ist auch schön, ciao Katze. Man muss sich halt kümmern, ne? Und alleine dieses eben immer sich kümmern müssen, ist halt eine Einschränkung mitunter. Ja. Obwohl sie einem ja so viel geben, ne?
Ja. Nee, es ist, das sagen die Leute ja auch, komm. Es ist schon. Ich habe sogar neulich eine tolle Studie gelesen, dass Menschen, wenn Hunde mit im Bett schlafen, schlechter schlafen als ohne, was eigentlich totalen Sinn macht. Einfach weil noch jemand da ist, mehr Bewegung. Instinktiv denkt man immer, oh, jetzt bloß nicht den Hund töten oder, das kenne ich ja auch, jetzt liegt die auf der Decke, ich kann die Decke nicht umziehen. Man schläft einfach grundsätzlich einen eigentlich schlechteren Schlaf. Dennoch gibt es einem dann wieder so ein Gefühl von Zusammenhang. Also es gibt immer noch ein Plus dazu. Aber keine Ahnung, mich hat diese Hundetrainerausbildung auch nochmal extra gestresst, was das angeht. Wenn man jetzt wirklich weiß, wie es richtig ist, dann kann man es auch gar nicht mehr falsch machen wollen. Und dann bin ich nur noch damit beschäftigt, es richtig zu machen mit dem Hund. Und das nimmt einem einfach Zeit weg für andere Sachen. Punkt. Voll. Nicht nur für Reisen, sondern wenn du mit Hund reist, musst du gucken, überfordert den das nicht? Was ist mit den anderen Leuten? Man ist einfach 2 Leute immer. Und,
ja, und ja. Hunde sind aus meiner Sicht ja sehr spezielle Leute, muss ich sagen. Ich habe neulich wieder einen auf einem Fest erlebt, der hatte offenbar eine gute Zeit. Aber es ist auch so ein Hütehund gewesen und der hatte auch super Stress, die ganze Truppe dann immer zusammenzuhalten. Exakt. Also ist sehr aufgeregt rumgerannt und ich glaube normalerweise umfasst sein Rudel jetzt weniger als 50 Personen. Und dann war der trotzdem immer so die ganze Zeit so fiepig und irgendwie alle 2 Sekunden hat trotzdem dann nochmal jemand den Namen vom Hund gerufen und ist jetzt mit dem Hund alles in Ordnung. Und das ist, da dachte ich, wow, das ist ja echt auch anstrengend. Exakt. Also für alle, brauchst ja gar kein Gespräch anfangen.
Ist wirklich so. Das nervt. Man schämt sich dann auch, dass der Hund die anderen nervt. Oder man ignoriert es. Oder übrigens, was das Falscheste ist, was du machen kannst, ist immer dem Hund den Namen zu sagen. In dem Moment bringt man dem einfach bei, dieses Fiepen heißt wie ich. Immer wenn jemand den Namen sagt, werde ich mal nochmal mehr nerven. Aber das ist eben das Ding. Du kannst dann in dem Moment auch deine Konzentration nicht total auf den Hund legen. Und dann bist du eben geistig dauernd bei allen Sachen. Also das ist schon, das schränkt einen schon ein. Und es ist auch teuer, aber es ist trotzdem auch toll.
Ja, ich muss mal kurz die moderne Technik und die sozialen Medien auch loben, weil ich habe ja meinen Algorithmus so programmiert, dass ich wirklich nur noch lustige Kinder, die Pannenshow-artige Unfälle und eben Hunde. Und ich kenne mich ja gar nicht aus mit Hunden und bin richtig hooked. Wie cool sind denn um Himmels Willen Hunde? Hunde haben ja teilweise richtig geilen Humor und machen richtig coole Moves. Neulich habe ich einen gesehen, der hatte sein Kumpel kürzere Beine als er, weswegen er die ganze Zeit eben auch so getan hat, als hätte er auch kurze Beine und so auf dem Boden rumgerobbt ist. Dass sie das überhaupt können. Ich bin ja total hin und oder wenn Hunde sauer sind und ihre Besitzer dann nicht mehr angucken und so in der Ecke schmollen. Es gibt ja die lustigsten Sachen und wie die super oft auch echt verstehen, was du von denen willst und was du denen inhaltlich sagst, das finde ich irre. Also ich liebe Hunde, aber es reicht auch für den Einstieg, wenn man welche bei Instagram hat.
Ja, also wo und zumal, das ist schwierig, weil ich bin hier gerade ein bisschen am Rumzappeln. Ja, diese Instagram-Videos, da habe ich so spezielle Meinung, weil ich ja genau weiß, wie Hunde funktionieren und viel von dem stimmt halt auch gar nicht und so. Aber Hunde sind toll und schlau und es gibt auch Studien darüber, dass die wirklich Mitgefühl haben. Also nicht nur so, ja, im Rudel stimmt was nicht. Ich habe neulich gelesen, dass sie so eine Studie gemacht haben, um zu beweisen, dass Hunde aktiv Mitgefühl haben und haben irgendwie deren Besitzer in einen anderen Raum gesetzt, aber mit einer offenen Tür und dann den Besitzer anfangen lassen zu weinen. Und die Hunde waren innerhalb von kürzester Zeit fast alle da, um irgendetwas proaktiv zu machen, um damit aufzuhören. Also lecken, gucken, ist was komisch mit dir. Penny ist super krass so. Wenn ich weine, dann kriegt die richtig Stress und leckt wie so ein Traumhund aus dem Fernsehen. Mein Hund davor war nicht so, der ist einfach gegangen, weil es ihn genervt hat. Mhm. Und dann kommt die und leckt mir das Gesicht ab wie in so einem fucking Märchen. Und deswegen hatte ich mich da so informiert, weil ich dachte, vielleicht ist es einfach nur Stress, den die splitten will, was ja im Grunde auch so ist. Aber ja, die Fetzen, die sind schlau und wenn man Ahnung hat davon, kann man richtig wie mit Menschen mit denen reden und die handeln lassen und so. Aber wenn man es nicht macht, dann hat man im schlimmsten Fall einfach ein Tier, was einen nicht kapiert und dann wird alles anstrengend und beschissen. Und die meisten Leute haben nicht genug Ahnung, um das so richtig, ich weiß nicht, auszunutzen oder wirklich zu sehen, ohne es falsch zu verstehen.
Wobei ich auch da sagen muss, dass das ja jetzt irgendwie so nach und nach rauskommt, dass offenbar alles, was lebt, Emotionen hat und offenbar auch mehr Emotionen, als der Mensch sich bislang vorstellen konnte. Ich glaube, dass wir das eher unterschätzen, wie empathisch oder, soll ich mal das Wort gefühlvoll sagen, in diesem Zusammenhang so andere Tiere generell sind. Das glaube ich ja eh.
So, heute werden wir endlich wieder von unserem Werbepartner Alnatura unterstützt. Jede von uns beiden geht ja mit mindestens einem Alnatura-Produkt ins Bett. Ich habe deren dicke Winterdecke, die muss jetzt bald mal ausgemistet werden. Und zwar Cotona heißt sie. Und du hast, glaube ich, das Hevea-Kissen, ne?
Ja. Ich habe aber auch so eine Decke für, weißt du, für so, wenn kalt ist im Winter und so.
Winter ist jetzt durch. Aber die haben ja auch Frühlingsdecken. Das läuft ja halt gut bei denen. Und wir sind vermutlich eh nicht die Einzigen, die mit Alnatura einschlafen oder wohnen, weil Alnatura feiert dieses Jahr 40-Jähriges. Die sind ja ein Familienunternehmen und seit 1984 stehen die für guten und natürlichen Schlaf und zwar mit nachhaltigen und ökologischen Produkten und zwar fürs gesamte Zuhause.
Ja, es ist wirklich super, weil man findet da wirklich alles. Matratzen, Steppwaren und nachhaltige Möbel. Und was ich besonders gut finde, ist, dass die Produkte auftragsbezogen hergestellt werden meistens. Also es gibt nicht so unnötige Überproduktion. Mhm. Und 75% sind made in Germany. Der Rest stammt auf jeden Fall aus dem benachbarten EU-Ausland. Und falls ihr jetzt sagt, das klingt ja alles herrlich, aber irgendwie, ich bin mir noch gar nicht so sicher, wie komme ich denn jetzt hier zu gutem Schlaf? Bei Alnatura seid ihr wirklich an der richtigen Adresse, weil es gibt für euch eine Fachberatung durch zertifizierte Schlafexperten. Also bei Alnatura lebt und arbeitet man nachhaltig und das wirklich schon immer und es gibt auch ein komplett veganes Sortiment.
Crazy. Also wenn das jetzt was für euch ist, dann haben wir für euch extra einen Rabattcode und zwar BAKU5, also BA für Bauerfeind, KU für Kuttner und 5 für ich sag mal 5, also BAKU5. Und damit spart ihr 5%.
5%?
Deswegen die 5, ja, ist schon richtig. 5% auf euren Einkauf bei Alnatura und zwar ab einem Mindestbestellwert von 50 Euro. Der Code ist bis zum 11. Mai 24 gültig und alle Infos findet ihr nochmal in den Shownotes. Ich werde mir da jetzt vermutlich einfach so eine Frühlingsdecke schießen.
Ja, happy Ratzeling allen, ey.
Ja, Mann. Ja, aber es macht auch Sinn. Das ist ja auch alles nur Evolution und Biologie und Lernverhalten, weil alles ist ja am Ende dennoch Lernverhalten. Mitgefühl ist ja auch nicht ausschließlich ein selbstloses Gefühl oder Trost zum Beispiel, sondern es geht ja auch darum, den Stress in der sehr wichtigen Sozialgruppe zu lösen, weil das sonst das Rudel oder die Gruppe, die Sozialgruppe gefährdet. Also man kann ja sogar Liebe im Grunde runterbrechen auf dass das wichtig ist fürs Überleben und so weiter und so fort. Aber genau deswegen macht es Sinn. Warum sollten dann andere Lebewesen nicht genauso funktionieren? Ja. Man muss denen da jetzt nicht so Menschlichkeit überhelfen, aber es macht für Lebewesen Sinn, die soziale
Aber Menschlichkeit
Lebewesen
ist ja auch
sind.
Gar nicht der Maßstab, finde ich, weil, guck mal, zum Beispiel Elefanten oder Wale oder so, fast alle haben so ein Mitgefühl oder können so quasi Liebe oder Solidarität oder so in der Gruppe ausdrücken. Mhm. Ich hätte jetzt auch nie gedacht, dass das, was dem Menschen eigenes ist oder dass der Mensch das dann irgendwie auf dem auf dem besten Level oder so macht oder dass wir da irgendwie der Maßstab sind. Aber ich finde das krass, dass das jetzt so nach und nach rauskommt und finde das wichtig, weil wenn man auch nochmal sich anguckt, wie wir, sagst du ja jetzt im Kleinen mit Hunden auch, wie wir generell so mit Tieren umgehen und so, dann denkt man, ja, das schadet doch nichts zu wissen, dass das einfach auch Lebewesen sind. Nicht wahr?
Ja, also mit dieser Vermenschlichung meine ich ja nur, wenn Leute dann zu viel da drauflegen. Zum Beispiel gibt es ja so ein bisschen die, oder reininterpretieren, dieses Gefühl zu sehr menschlich machen, weil das ist es aufgrund von fehlender Logik im Kopf von diesen Tieren so nicht. Aber zum Beispiel glauben Leute ja auch immer, dass Hunde dankbar sind, wenn sie zum Beispiel aus dem Tierheim geholt werden. Das macht aber vom Verständnis von denen und so keinen Sinn. Also die sind dann offensichtlich glücklicher, als sie vorher waren. Aber die denken nicht den ganzen Tag, ohne dich wäre ich immer noch da. Also diese Zusammenhänge kann man so nicht ziehen. Und da werden Leute dann oft so ein bisschen überemotional und machen da eine zu menschliche Emotion draus. Was dann irgendwie auch Quatsch ist, weil daraus wieder falsche Schlüsse folgen und ein falscher Umgang mit den Tieren und so. Aber ich liebe das auch, zu kapieren, wie die Umwelt und im Grunde Tiere funktionieren. Ich liebe das und das hilft irgendwie auch im
Moment. Nicht, aber guck mal, mein ganzes Internet ist voll von diesen zum Beispiel Rescue Dogs auch, wo dann Leute filmen, wie sie irgendeinen Straßenhund retten oder so. Und manchmal sind die ja auch, wo man weiß, die sind schlimm misshandelt worden vorher oder so. Und tatsächlich gibt's wirklich viele, viele Videos, wo die irgendwie sowas, es kann ja auch nur Zuneigung sein oder so, aber wo die zum Beispiel die Hand, die Pfote auf die Hand legen und die ganze Autofahrt nicht mehr wegnehmen oder dass die richtig so Zuneigung ausdrücken wollen. Und ich glaube, das meintest du auch gerade mit Dankbarkeit oder so. Nicht, dass die das jetzt die ganze Zeit im Bewusstsein hätten, wem sie jetzt hier dankbar sein müssten oder so, aber es wirkt schon so, als doch, als wären die irgendwie für einen kurzen Zeitraum dankbar, dass sie nicht mehr in der Situation sind wie vorher. Oder sie sind einfach nur happy, dass sie nicht mehr in derselben Situation sind und wollen das zum Ausdruck bringen. Oder wie erklärt sich das? Weißt du das?
Also man muss die dann sehen, aber es macht rein logisch keinen Sinn, weil Dankbarkeit auch einen zeitlichen Denkrahmen beinhaltet und ein Zusammenhängen von Schlüssen. Und Hunde leben im Jetzt. Was immer jetzt passiert, ist für die jetzt gerade da. Also so ein Pfote auflegen, ich habe das nicht gesehen, ist aber auch eine Beanspruchungsgeste. Haben wir ja gerade erst drüber gesprochen. Pfote auflegen kann auch bedeuten, du bist meins, du gehörst jetzt mir. Das ist eine Vermenschlichung, zu sagen, wir halten Händchen. So funktionieren Hunde nicht. Das ist aber auch nicht schlimm. Natürlich gibt es auch Videos, wo Hunde sich freuen, aber Freude wird zum Beispiel von den allermeisten Hunden, Menschen vollkommen falsch verstanden. Es ist fast nie Freude, wenn du einen Hund siehst, der super aufgeregt mit dem Schwanz wackelt und so. Es ist immer nur eine Anspannung. Das heißt, es ist Erregung oder Stress. Und du darfst nicht vergessen, so ein Straßenhund hat zum Beispiel oft ein sehr gutes Leben, dass Menschen denken, die müssen von der Straße gerettet werden, aber die leben da mit ihren anderen Hunden relativ natürlich und selbst wenn nicht, der neue Mensch, der dann kommt, die kennen ihn nicht. Es gibt noch keinen Grund, diesem Mensch zu vertrauen, deswegen gibt es auch erstmal keinen Grund, eine so starke Emotion zu zeigen. Die müssen ja erst lernen, dass ich jetzt bleibe als neuer Mensch, dass ich tatsächlich dafür sorgen kann, dass es dem Hund gut geht. Das muss man mit anderen Sachen beweisen, außer mit, du sitzt jetzt im Auto von jemand anders. Also es ist eigentlich per Logik.
Ja, aber warum machen die das? Das weiß man dann nicht, oder was? Das ist dann einfach.
Was genau? Also zum Beispiel ein Pfote auflegen kann eine freundliche Geste sein, kann aber auch sein, du bleibst hier. Also
aber Hunde, das war ja jetzt nur ein Beispiel. Es gibt wirklich wahnsinnig viele Videos, wo Leute sich so einen Hund gerettet haben, was auch immer. Und also der Hund jetzt nichts von dem gemacht hat, was du gesagt hast, sondern die eben, was auch immer sie dann zeigen, etwas zeigen, was man deuten könnte, wie cool, dass die Situation jetzt anders ist.
Von welchen Momenten reden wir denn? Von der Moment, wo der Hund mit nach Hause genommen wird? Weil das ist ja die Frage.
Ich glaube, es ist logisch, zu kompliziert, um es hier zu klären. Es ist, glaube ich, zu theoretisch jetzt.
Aber man muss wirklich, darf nicht unterschätzen, wie sehr Körpersprache von Hunden komplett falsch verstanden wird. Wenn man sich mit Körpersprache auskennt, dann macht es auch alles Sinn. Also wie gesagt, dieses Schwanzwedeln ist fast nie Freude, sondern immer Anspannung. Oh Gott, hier ist irgendwas los. Und Anspannung ist was ganz anderes als Freude. Das ist etwas, was man eigentlich nicht möchte, dass ein Hund hat. Und ein Hund hat das Recht, zum Beispiel angespannt zu sein, wenn er gerettet wird, einfach weil der die Situation nicht kennt. Der denkt, okay, wer bist du? Man weiß ja noch nicht, dass das ein cooler Mensch ist, der einen rettet. Man sieht nur einen neuen Menschen. Die Umgebung, in der man bis eben war, ist eine komplett andere. Es gibt keinen Grund, der Situation zu vertrauen im ersten Moment. Wenn die nach einer Woche super glücklich sind und davor nicht, dann heißt es, die fühlen sich wohl. Aber dieser Übergabemoment, der Hund weiß doch nicht, dass er gerade gerettet wird. Der Hund sieht nur, irgendetwas ändert sich. Und eine Änderung bedeutet immer erstmal Gefahr, weil man ja noch keine Erfahrung hat. Und deswegen würde ich behaupten, dass das immer eher Nervositäts- oder Stress- oder Unsicherheitsverhalten ist von so einem Hund. Es macht keinen Sinn, dass er sich freut, denn er hat noch keine gute Erfahrung, auf der Freude basiert.
Mhm. Ja.
Das ist sehr lerntheoretisch und deswegen ist es so schwer für mich, diese Videos zu sehen, weil dann da immer steht, der Hund freut sich, der Hund liebt es und all sein Gesicht sagt Stress, Stress. Immer wenn ein Hund sich über die Lippen leckt, hat er Stress. Es gibt Leute, die ihren Hund streicheln und streicheln und der Hund leckt immer und gähnt und so. Das sind alles eindeutige Zeichen von Stress.
Also ich kenne mich gar nicht aus, aber für mich sieht es auch so aus, als wären die Hunde nicht in einer Nicht-Wohlfühlsituation. Die sind super oft auch sehr, sehr ruhig und so. Also es ist jetzt, ja, keine Ahnung. Und ich hätte immer gedacht, aber vielleicht vermenschlicht man die da schon zu sehr.
Ja, das ist,
wenn Menschen das passiert, dass man sie aus einer Situation befreit oder dass es wirklich connected mit jemandem, dafür kenne ich Hunde aber nicht gut genug, dann spürt man das ja auch. Und als man trifft ja auch manchmal Menschen, wo genau das passiert, was du sagst. Mhm. Da muss das erst erarbeitet werden. Und manchmal sieht man ja auch welche, da vertraut man ungefähr ab Minute eins. Und ich habe auch oft Begegnungen, ich kann ja gar nicht so gut mit Hunden. Manche Hunde gucken dich nicht mit dem Arsch an. Manche sind sehr interessiert und kommen sofort, haben ja auch keinen Grund, mir zu vertrauen oder mich interessant zu finden oder so, machen das aber. Also würde ich immer vermuten, dass eben auch Hunde irgendwie sowas wie eine Konecke spüren können oder sowas wie ein Interesse oder sowas haben, was jetzt vielleicht unabhängig von der Vorgeschichte ist oder was die noch lernen müssen oder so. Aber wie gesagt, vielleicht ist das schon Vermenschlichung von Hunden.
Nein, also ja, dieses Dankbarkeitsding oder dieses jemand sitzt irgendwo ruhig, das bedeutet das und das. Das ist so Vermenschlichung, wenn man einfach von seinen Erfahrungen mit Menschen ausgeht und das dem Hund überhilft. Aber zum Beispiel, wenn ich dich retten würde aus einer beschissenen Situation, selbst wenn du mich nicht kennst, wüsstest du aber zumindest, das ist Rettung.
Genau.
Ein Hund weiß nichts. Ein Hund weiß nur, es ändert sich die Situation. Du weißt das aber, weil ich dir sagen kann, Achtung, ich bin die Polizei, ich hol dir hier raus, wir gehen gleich ins Krankenhaus oder whatever. Du hättest mehr Informationen über mich, weil du
intelligenter bist als ein Hund. Das heißt, der Hund spürt und schnallt nichts, wenn du es ihm nicht beigebracht hast.
Hunde spüren natürlich grundsätzlich, entscheiden die, welche Menschen cool sind oder nicht, aber das geht immer, die sind Opportunisten. Die machen die Sache, die für sie am besten sind, weil so funktioniert Evolution und denen fehlt der Intellekt, um dazwischen noch zu verhandeln. Du kriegst einen Hund immer damit, wenn du ihm dafür sorgst, dass das, was auch immer du von ihm willst, schön ist. Sonst wird er es nicht machen. Und das muss man ihm eben erst beweisen. Der Hund weiß ja intellektuell nicht, dass der neue Mensch, der kommt, beenden wird, wie furchtbar es ist, dass es dann ein Sofa gibt, sondern für den ist nur eine weitere Änderung. Und wir können ihm mit Worten nicht sagen, easy, entspann dich mal, ich rette dich. Und das, so denken wir Menschen aber, dass wir denken, ja, aber ist doch klar, ich rette dich, das musst du ja doch wissen. Aber dem fehlt das Intellektuelle. Er kann es nicht wissen.
Ich glaube nicht, dass diese Videos so zustande kommen, dass die schon Fotos und Videos machen, weil sie denken, guck mal, ich rette den Hund, der Hund schnallt gleich, ich rette ihn. Sondern ich glaube, der Hund reagiert auf diese Art, wie er reagiert. Und dann filmen das die Leute, weil sie es so interpretieren wahrscheinlich.
Ja, klar.
Aber hey.
Das ist ja auch oft gar nicht schlimm. Es ist einfach nur eine falsche Interpretation der Sache. Und wenn man das logisch, deswegen, das lernt man ja dann ja auch in so einer Ausbildung. Man lernt ja nicht nur Hunde, sondern generell, wie funktioniert Lernen. Und das ist immer das Gleiche, zumindest bei Säugetieren, glaube ich. Es geht immer darum, ich mache etwas, entweder kriege ich darauf ein gutes Ergebnis oder ein schlechtes Ergebnis. Das ist die Basis von allem. Entweder habe ich damit gute Erfahrung, dann mache ich es häufiger, oder es fetzt nicht, dann mache ich es weniger. So lernen Menschen, so lernen Pferde, so lernen Hunde. Und wir Menschen haben aber den Vorteil, noch das vorher schon zu erklären, im Sinne von, Achtung, was gleich passiert ist, wenn du ein Herd anfasst, das wird wehtun. Und so, und das kannst du Hunden nicht geben, deswegen muss man denen quasi immer Erfolge und Misserfolge zeigen, damit die Zusammenhänge peilen und der intellektuelle Teil fällt weg. Und Menschen neigen aber dazu, das dann eben intellektuell zu machen, im Sinne von, der weiß doch, ich hole den doch aus dem Tierheim, aber der weiß ja auch noch nicht mal, also so, vollkommen wurscht. Und diese Videos sind ja auch nie schlimm, sie sind nur oft so, dass man mit Ahnung dahinter sieht, dass das auch ein anderes Verhalten sein könnte. Das ist nicht immer so. Manche Hunde sind einfach so freundlich und so interessiert, dass die eben sofort denken, hi, schon wieder jemand Neues. Aber das basiert auch nur darauf, dass andere Menschen vorher Futter gegeben haben. Hunde lernen ganz schnell, Mensch bedeutet immer Leckerli. Wenn ich da freundlich hochspringe, werde ich geliebt. Auch das ist keine Zuneigung, sondern Opportunismus. Er hat gelernt, wenn ich super freundlich bin zu einem Menschen, dann stecken die mir ohne Grund Futter rein.
Also sind Hunde doch so dumm, wie man immer sagt.
Niemand sagt, dass Hunde dumm sind, glaube
Doch,
ich.
Doch, es gibt ganz viele, die sagen, Hunde sind halt nicht so schlau wie Katzen und so. Und Hunde machen genau eben immer das. Sie sind halt selber oft nicht so richtig clever und machen das, was man ihnen antrainiert hat. Das gibt's als Vorurteil schon da draußen. Es war ja nur ein Witz.
Da wird keiner eingeschnappt sein. Das Ding ist, im Grunde ist jedes Tier Opportunist, weil die andere Wertesysteme haben. Es gibt ja richtig, ich weiß nicht mehr, wie das heißt, so eine Pyramide von Wertesystemen. Menschen, so Grundbedürfnisse, ne? Essen, Trinken, Sozialverband, Bedürfnispyramide heißt das. Und bei Hunden hört das dann auf nach Sozialverband oder Überleben. Und
so Haustiere meinst du jetzt, oder? Also
nein, generell, warte kurz, Tiere, weil dann bei Menschlichkeit fängt es dann an mit Macht, ein Bedürfnis nach Macht und Geld und so. Und das sind alles menschliche Bedürfnisse, die Tiere aber nicht haben, weil sie auf Intellektuellem basieren. Und deswegen jedes Tier im Grunde Opportunismus.
Affen,
im Sinne von.
Die haben doch alle was mit Macht am Laufen.
Nee, Elefanten. Nicht Macht auf einer menschlichen Ebene. Das ist einfach Evolution, das ist Überleben, der Stärkere gewinnt. Das ist eine ganz andere Geschichte. Wir stilisieren das. Uns ist Geld wichtig und all diese Sachen. Also Tiere brauchen nur das, was es braucht, um zu überleben. Und das ist im Grunde Opportunismus. Die denken nicht, das mache ich lieber nicht, das ist, glaube ich, unhöflich, sondern wenn dann Futter ist, ist dann Futter, denn das ist Überleben. Und so sind alle Tiere. Alle Tiere sind nur dazu gebaut, zu überleben. Und nur wir Menschen sind schlau genug, um noch mehr zu wollen und zu manipulieren und kommunizieren. Einem Tier ist es egal, ob der ein Foto in der Zeitung hat oder nicht. Der will einfach nicht sterben. Und so sind alle Tiere. Auch
aber
Katzen.
Affen, das weiß man doch, dass die auch so manipulative Fähigkeiten haben und sowas. Also ich weiß schon, was du meinst. Du meinst jetzt sowas wie, ich hole mir noch einen Panzer und dann kann ich ein Land einnehmen und so. Das machen die jetzt nicht. Mhm. Aber das ist ja sehr fein unterschieden. Also grundsätzlich würde ich schon denken, Machtstrukturen, klar, warum hat man die? Überleben, nicht überleben. Aber das sagt man über den Menschen auch, dass es am Ende trotzdem um sowas wie ein Überleben geht und so. Also ich hätte das gar nicht so fein unterschieden. Das ist ja mit dem Skalpell haben wir es jetzt auseinanderdividiert.
Überhaupt nicht. Der Unterschied ist riesig, nämlich Intellekt. Zusammenhänge erklären können, in Zusammenhängen denken können. Natürlich gehört Manipulation im Tierreich auch dazu. Hunde, was super cool ist, legen manchmal kleineren Hunden, so Welpen gegenüber, legen die so ein Leckerli in die Nähe und die verführen die richtig im Sinne von, na, hol's dir mal. Und wenn der Welpe denkt, hallo, da liegt ein Leckerli, da gehe ich mal hin, dann prescht der andere Hund, der irgendwo gelauert hat, vor, gibt dem Welpen richtig aufs Maul, um ihm fürs Leben zu sagen, nope, das ist meins. Das hat was mit Macht zu tun, aber eigentlich nicht, sondern nur mit Macht in so einem Rudel. Die Älteren gewinnen. Und so, also das ist schon, die Manipulation geht schon auf eine Art, aber folgt da im Grunde auch nur dem Bedürfnis zu überleben. Du hast aber recht, dass es im Grunde für Menschen.
Die Geschichte, die du gerade erzählt hast, klingt aber nicht nach Überleben erstmal, oder?
Nee, so werden Machtstrukturen innerhalb eines Rudels klargemacht. Der Welpe weiß ja noch gar nichts. Der weiß überhaupt nicht, wie die Welt funktioniert. Der weiß auch nicht, wie ein Hunderudel funktioniert. Dem wird also von dem älteren, erwachseneren, sichereren Hund, denn der erwachsenere Hund ist ja quasi gut fürs Rudel, denn er kennt sich aus mit dem Leben. Der Welpe, wenn der das Rudel anführen würde, wären alle tot innerhalb von wenigen Minuten, weil er überhaupt nicht weiß, was er machen soll. Und Hunde sagen sich das so untereinander. Ich habe die Macht, dieses Leckerli für mich zu beanspruchen. Damit sagt er dem Welpen,
kann immer noch keinen Unterschied zu Menschen feststellen.
Der Intellekt, dass Menschen mehr aus Prinzipien handeln und so, bei denen ist es einfacher, gutturaler, ist das ein richtiges Wort? Ja, aber ich bin da auch sehr in meinem Thema, wir reden über Adventskalender.
Ach ja, was reden wir darüber? Was ist mit Adventskalender?
Ich weiß überhaupt nicht, ob du so jemand bist, ob du das magst, ob du das selber verschenkst, ob das komplett an dir vorbeigeht, weil es ist die Adventskalenderzeit.
Jetzt mal ganz kurz, haben wir das nicht schon besprochen?
Das weiß ich nicht.
Weil ich glaube, dass ich mich schon habe sagen hören, dass ich früher selber gemacht habe und es jetzt nicht mehr mache. Und zwar einfach aus Frackigkeit, weil ich nicht mit adäquaten Adventskalendern zurückbeschenkt wurde, als die ich vergeben habe. Ich meine, dass wir das vor 2 Wochen oder so zum Start der Adventskalenderzeit besprochen haben. Haben wir nicht über diese schlechte Schokolade und dass man das eigentlich nicht mehr bringen darf, gesprochen?
Also vielleicht letztes Jahr, aber dieses Jahr noch nicht, weil ich komme nur drauf, weil mein Mann wir hatten neulich irgendeinen Werbepartner, der genau sowas gemacht hat, aus Pflanzensamen. Ich habe jetzt einen Adventskalender mit 24 Pflanzentütchen, dass ich mir selber Sachen dingsen kann. Ich finde es ganz toll und nachhaltig. Ich bin so nachhaltig geworden in dem vergangenen Jahr, Katrin. Ich bin vielleicht die Gewinnerin der Nachhaltigkeit 2023.
Das gibt
denn Stichwort schlechte Schokolade.
Also ich finde, Adventskalender, man wächst da auch ein bisschen raus. Also ich habe jetzt, ich habe kein Bedürfnis mehr nach einem Adventskalender. Ich habe dieses Jahr ein Geschenk bekommen. Es ist auch irgendwie schön, den morgens aufzumachen. Auf der anderen Seite esse ich jetzt sehr viele Schokoriegel. Das ist irgendwie auch schwierig, dass das, ich finde, dass die ganze Weihnachtsthematik immer noch sehr viel am Essen hängt. Und zwar ab dem 1.12. Das finde ich ein bisschen, das stresst mich ein bisschen. Aber an sich ist natürlich schon ein schönes Ritual. Ich habe neulich festgestellt, dass durch dieses Internet und sehr viele engagierte Mütter, das meine ich positiv, natürlich Adventskalender quasi so Kalender des Irrsinns geworden sind. Wie viel Liebe, Arbeit, Bastelei, Geld mittlerweile in Adventskalendern steckt. Ich frage mich, ob es überhaupt noch eine Mutter gibt, die sich traut, einfach diesen popeligen Schokokalender zu kaufen, den ich hatte und sagt, hier, Kind, freu dich. Jeden Tag ein Stern aus Schoko, worüber ich natürlich schon total happy war. Aber wahrscheinlich ist es auch nur so eine Bubble. Ich hoffe, ehrlich gesagt. Aber ich sehe nur noch und telefoniere auch mit sehr vielen Müttern, die unter Druck stehen, hier so einen richtig geilen Adventskalender rauszulassen, die mir alle sagen, in der Nacht vorher, ich saß jetzt hier 3 Tage, bis morgens um 2, der Adventskalender wird nicht fertig. Ich denke, wann ist das eigentlich passiert?
Ja, du hast vollkommen recht. Die Adventskalender meiner Kindheit waren genau dieses 2,50 Euro-Ding. Gleiche Schokolade mit ein bisschen weniger Kakaoanteil als schön wäre, geformt in Stern, irgendwas anderes, Stern. Diese kleinen, dünnen, flachen Dinger, die super unattraktiv waren.
Ein Herz, ein Nikolaus, so, ein Schlitten, eine Glocke. Ja, immer dasselbe.
Aber immer, ja, nicht, auch noch nicht mal größer am 24.
Das und auch ist noch auch nicht meins. Mal gute Schokolade.
Sag ich ja. Das war bei uns auch so. Und meine Mutter dachte dann, dass das eine niedliche Kindheitserinnerung wäre, den mir bis jetzt zu schenken, bis ich irgendwann aus Versehen, ich hätte das anders sagen sollen, gesagt habe, Mann, immer diese Billo-Dinger. Wir sind doch jetzt erwachsen. Und sie hatte aber, ich habe die damit, glaube ich, aus Versehen getroffen, weil sie dachte, das wäre so ein wie früher. Und ich war so, es gibt doch auch Lindschokolade. Was soll ich denn jetzt damit? Und jetzt habe ich sie ein bisschen eingeschüchtert. Jetzt gibt es gerade keinen. Aber dieser Druck mit die guten Eltern, die, also in Anführungszeichen, die dann so einen Aufwand betreiben. Ich meine, mein Herz wollte immer sowas. Aber ich bin ja dann auch jemand, der sowas macht. Und it's not fun. Es ist auch zu viel. 24 Tage ist zu viel. Das kann ich mit nichts füllen. Und dann kommt inzwischen wirklich dieser Nachhaltigkeitsgedanke, klar kriege ich schon irgendwie 24 Geschenke, aber dann kauft man halt irgendeinen Schissel, nur damit man die 23 und die 24 noch voll hat. Niemand spielt mit den Sachen ernsthaft, die da drin sind, außer das ist Essen und das ist wirklich ein krasser Drucksport geworden. Ich mache das auch nicht mehr.
Und ich bin auch so ein krasser Übertreiber, muss man auch nochmal sagen. Also
ja,
ich finde ja kein Maß. Ne? Also auch wenn du mich einkaufen schickst für 3 Leute, komme ich einfach mit Essen für 10 zurück. Mm. Ich denke auch immer, ach, ich koche lieber mal ein bisschen mehr. Wer weiß, dann hat man noch was auf Vorrat und so. Ja. Also ich kenne wirklich bei nichts Maß und das ist, ich habe es wirklich geerbt, es ist in der Familie. Bei uns wurde schon immer, wenn 5 Leute da waren, wurde für 7 eingekauft. Das ist einfach so. Wenn du mich so einen Adventskalender machen lässt, finde ich ja selber alles so geil, dass ich halt jeden Tag so eine Tüte packe, die du halt für den ganzen Dezember nutzen könntest und nicht nur für einen Tag. Weswegen ich super schnell frustriert bin, weil ich denke, warum wurde nicht alles gegessen, was ich gekauft habe? Was wirklich nicht geht, weil man würde sofort platzen und könnte es leider nicht schaffen mit der Waage und so. Man kann dagegen nicht antrainieren, aber deswegen auch. Es gibt viel, Adventskalender ist für mich auch mit großen Erwartungen und dann großer Frustration verbunden. Deswegen, ich möchte das nicht mehr. Ich mache das jetzt einfach nicht mehr.
Könntest du einen für mich machen? Ich will jeden Tag eine große Tüte mit viel zu vielen Geschenken. Bitte?
Ja, also es ist halt, glaube ich, wirklich, du würdest, glaube ich, durch ein ganzes Jahr kommen mit meinen Adventskalendern, wenn du am Monatsanfang aufmachst, dann erstmal aus Euphorie schaffst du vielleicht die Hälfte und dann zur Mitte des Monats machst du die zweite Hälfte der Tüte, dann kommst du eigentlich richtig gut durch.
Ja, naja, Anfänger. Ich krieg das schon auch schnell weggegessen, wenn da viel Essen bei ist. Aber mich würde es sehr glücklich machen und du müsstest nicht gnatzig sein, weil ich wäre jeden Tag super aufgeregt und würde dich immer belästigen mit so Sprachnachrichten, die mit ein bisschen zu viel liebevoll sind. Und es würde, okay, das würde dich stressen, da muss ich ein Maß finden. Aber er wäre nicht undankbar angekommen, wenn du nächstes Jahr vielleicht versuchen würdest.
Ich guck mal, du weißt ja, für mich kommt der 1.12. auch immer sehr überraschend und alles, was hinten dran hängt. Deswegen, wir schauen mal. Du kannst mich ja vielleicht nochmal dran erinnern.
Fang doch jetzt schon mal an. Du kannst doch das ganze Jahr über sammeln, dann wird es auch richtig viel.
So funktioniere ich gar nicht. Immer nur über Druck, verstehst du? Ja, nee, aber gut, ich notiere mir das mal lose und dann schaue ich einfach
wie
mal.
All, wie all die Sachen, die wir uns immer notieren und dann durchsetzen.
Und dann nicht machen. Die, wie die Kunstaktion, ja, von der ich vor Wochen auch wieder gesprochen habe, über die wir dann auch nie wieder gesprochen haben. Ist einfach,
was war
großartig.
Nochmal unsere Kunstaktion? Ach nee, ja, ach jetzt, doch, erzähl die noch, ja, ja, jetzt
nee,
weiß ich.
Nee, es gibt so Sachen, die sind aktuell durch. Und wenn man die nicht erzählt, wenn sie aktuell sind, also es ist wie den Reibekuchen, nicht heiß essen, sondern kalt. Es ist einfach nicht geil. Und dann kannst du es auch lassen. Und so ist es ehrlich gesagt manchmal mit Nachrichten. Ich denke auch manchmal, ich spare mir so Themen für den Podcast auf und dann mache ich die später. Stellt sich immer raus. Mhm. Hau einfach immer alles raus, was da ist. Weil es gibt nicht sowas wie so sich Nachrichten warm halten. Das ist einfach,
ja, das stimmt. Ich habe ja auch ein Word-Dokument mit Sachen, die von 2022 noch sind, weil ich dachte, oh, darüber müssen wir wirklich unbedingt mal sprechen. Das können wir jetzt nur noch in so einer Retro-Folge vielleicht machen wir irgendwann mal so eine Spezialfolge, die einfach nur heißt, was so Reste, wie so Reste essen, wo wir, egal wie aktuell das ist oder nicht, sagen, weißt du noch, vor anderthalb Jahren ist das passiert, lass mal jetzt darüber sprechen. So ein Best-of, nur Worst-of quasi.
Finde ich super, weil ich habe ja noch Eis und das Freibad und Hosen und so, ich habe ja noch hier so 1000 Themen liegen. Ja, okay,
ey,
cool.
Unsere nächste Spezialsendung wird genau so. Reste essen. Niemand darf sich beschweren, dass die Nachricht von 2019 ist, so wie dein Internet. Man muss das nur gut verkaufen. Apropos Spezialsendung. Das ist jetzt eigentlich unsere letzte, wo wir quasi live mit den Leuten vor Weihnachten sprechen. Denn die nächste Folge wird die Aufzeichnung von unserer Weihnachtsfeier, die ihr dann hören könnt. Yes. Also müsste man jetzt schon mal so 1:1 sich so verabschieden von den Leuten, habe ich mir überlegt. Und so Sachen wie frohe Weihnachten wünschen. Ihr wart uns sehr...
Das machen wir doch in der Weihnachtssendung.
Ja, aber das ist ja auch ein bisschen was anderes. So ist es vielleicht noch mal
für die Leute ist das doch kein Unterschied.
Das denkst du immer, das ist ein Unterschied.
Aber die hören uns jetzt und dann hören die uns nochmal und wir sagen beides mal dasselbe und beides ist aufgezeichnet. Nee, das ist doch für die Leute völlig unwesentlich. Wir müssen uns nur daran erinnern, dass wir nach unserer Weihnachtsfeier den Leuten nochmal frohe Weihnachten wünschen. Und dann ist alles
easy. Was ist,
wenn
wir das vergessen? Das ist wahrscheinlich.
Schreib mir das jetzt auf.
Ja, so wie all die Sachen, die wir nicht vergessen.
Nein, ich bin bei sowas ja immer emotional am Schluss. Und deswegen werde ich mich dran erinnern und wahrscheinlich weinen und allen guten Rutsch.
Okay,
und dann kennst
cool.
du diese Momente, wo man die Leute erst so dabei sind und dann wird jemand so überemotional und man denkt, okay, jetzt ist gut, bitte hör auf, jetzt nicht noch heulen. Nein, wirklich. Also es war nett bis jetzt, aber bitte geh. Ja. Und sowas mache ich, okay?
So sind alle Reaktionen auf mich immer. Das ist das, was ich immer von Menschen kriege, dass sie erst denken, oh süß, oh lieb, ah jetzt wird's, ah das, ich gehe rückwärts. So ist mein Leben. Ich kann das jederzeit auf der Bühne wiederholen in Babylon. Dann sehen wir uns da in Festtagskleidung.
Ach du liebe Zeit, das habe ich ja schon wieder ganz vergessen. Ich bin schon wieder so im Stress mit dem Teig, mit dem, der muss ja auch noch quasi separiert und eingesetzt werden. Mit dem ganzen Schmuck, den Instrumenten. Ich glaube, ich muss einen LKW buchen, damit ich überhaupt alles dahin kriege. Okay, gut, so machen wir es. Ich muss los.
Und
ich
ein Taschensaxophon. Ja, du hast zu tun. Wir sehen uns in Babylon nächste Woche. Wir werden unfassbar niedlich aussehen und ihr auch, denn ihr werdet Weihnachtspullover anhaben. Hoffen wir.
Super, tschüss.
So, dann bis nächste Woche. Ciao.